Nächster Halt, Universität.
Okay, hallo.
Wir sind heute hier mit, stell dich doch mal kurz vor bitte.
Julian Bauer aus der Sportwissenschaft. Ich bin für die Sportspiele und da natürlich auch für den Fußball zuständig. Und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Fußball ist natürlich unser Thema heute, oder Jasper?
Ja, EM-Special. Woo!
Yay, Schland. Sagt man noch Schland eigentlich? So, Frage in die Runde, Meinung dazu?
Ich würde sagen, nein.
Schland ist out.
Weiß ich nicht. Ich finde schon.
Okay.
Aber ich war auch noch bei keinem Public Viewing.
Wie viel Geld wohl mit Schland generiert wurde über die Jahre?
Wir driften ab, Stefan.
Sorry.
Du wolltest deine erste Frage stellen.
Ja, und zwar bin ich totaler Laie, was Sportwissenschaft angeht. Ich studiere LKM und habe wirklich gar keine Ahnung. Und deswegen frage ich mich, warum? Was forscht man da genau, wenn man jetzt zu Fußball forscht? Und was ermöglicht es an Vorteilen? Ja.
Ja, im Bereich Fußball geht es natürlich in erster Linie um spieltaktische Fragen, aber auch um physiologische Fragen, die die Trainingswissenschaft in irgendeiner Form behandelt. Und das ist ja nicht nur im Fußball, sondern in allen Mannschaftsspielen, dass wir uns eben angucken, wie sind die Belastungsstrukturen, wie ist die Leistungsstruktur des Spiels. Und das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen, beziehungsweise natürlich auch die Sportlehrerausbildung, die wir haben, wo es eben darum geht, eine Sportart wie Fußball, die jetzt, wie wir alle wissen, in Deutschland nicht so ganz unpopulär ist, an den Schulen auch zu unterrichten.
Das ist auf jeden Fall eine perfekte Antwort. Ich bin für mich ziemlich aufgeklärt. Vielen Dank. Jetzt leitest du gerade, hast du gesagt, die Fußballabteilung oder wie habe ich das genau verstanden?
Ja, Fußballabteilung ist nicht der richtige Begriff. Also wir haben die Sportspiele insgesamt in der Sportwissenschaft, für die bin ich zuständig und da gehört auch der Fußball dazu. Das heißt also, die Studierenden können wählen zwischen verschiedenen Mannschaftssportarten und Fußball ist natürlich eine der mit am populärsten bei den Studierenden und sowohl in Theorie als auch Praxis behandeln wir die Sportart Fußball.
Cool. Und da ist es jetzt zur EM natürlich wahrscheinlich umso beliebter, auch selber zu spielen. Das habe ich mich auch immer gefragt. Woran liegt es eigentlich, dass wenn, also mir geht es immer so, wenn ich viel Basketball gucke oder viel Fußball gucke, habe ich Bock irgendwie zu zocken. Kann man das wissenschaftlich erklären?
Ja, wissenschaftlich erklären. Also die Begeisterung, nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei Kindern, ist natürlich, wenn die in irgendeiner Form Idole haben. Und wenn die ihre Lieblingsspieler dann im Fernsehen sehen und sich in irgendeiner Form mit der Sportart identifizieren können, dann wird natürlich auch die Motivation größer, selber die Sportart zu machen. Wir kennen das nicht nur aus dem Fußball, wir kennen das auch aus anderen Sportarten. Ich muss die Sportart eigentlich sehen, um davon begeistert zu werden. Und Begeisterung heißt für viele eben auch, ich möchte es selber mal probieren. Und einige bleiben dann eben auch bei der Sportart. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum der Fußball tatsächlich einer der größten Sportbünde der Welt ist, in Deutschland sowieso.
Hast du selber Fußball gespielt?
Ich habe selber Fußball auf sehr niedrigem Niveau gespielt.
Was heißt das?
Ich komme eigentlich aus dem Handball und habe parallel auch, wir haben im Training immer viel Fußball gespielt und irgendwann habe ich mich mal überreden lassen, tatsächlich auch in den Senioren da mal ein Spiel zu machen. Aber meine Hauptsportart in erster Linie ist Handball. Aber ich denke, dass ich im Fußball grundsätzliche Tendenzen auch ganz gut erkennen kann.
Und du hast über Idole gesprochen. Was war deine erste EM? Also hast du als Kind aktiv Fußball geguckt?
Ja, tatsächlich 1992 kann ich mich noch gut erinnern, wo Dänemark sich eigentlich nicht qualifiziert hatte und später dann auch Europameister geworden ist. Deutschland war zu dem Zeitpunkt Weltmeister. 1990 durch mit Spielern wie Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer war Trainer. Und dann war eben das Finale gegen Dänemark, die nur nachgerutscht sind aufgrund des Jugoslawienkrieges und dann tatsächlich auch gegen Deutschland gewonnen haben und Deutschland dann nur Vize-Europameister geworden ist. Das ist das habe ich noch so ein bisschen vor meinem geistigen Auge, auch wenn schon gefühlt sehr lange her ist, aber daran kann ich mich noch gut erinnern, ja.
Das war ein Geburtsjahr.
Ich war da noch nicht geplant.
Ja.
Wenn du so an deine Kindheit denkst, würde mich jetzt einfach noch, ich kann danach auch mein Fußballidol sagen,
ja.
Wer dein Fußballidol war.
Idol, es gab immer Spieler, die besonders prägend waren. Ich fand jetzt in den 90er Jahren tatsächlich Lothar Matthäus, der auch sehr, sehr lange gespielt hat, bis Anfang 2000, auch einen der interessantesten Spieler bei Deutschland. Da habe ich mich natürlich gefreut, wenn wir bei Europameisterschaften sind, Oliver Bierhoff macht das Golden Goal, dass Deutschland eben Europameister wird. Aber auch die jetzige Spielergeneration, auch die 2014er Weltmeister mit Özil und wer da alles gespielt hat. Also wir sind schon ein Land, was viele tolle Fußballer vorgebracht hat. Und das können wir, glaube ich, auch bei der jetzigen EM wieder sehen.
Was war dein Fußballidol, Jasper?
Rafael van der Vaart.
Echt?
Ja, wow. Sorry.
Meins war auf jeden Fall irgendein Torwart. Ich wollte immer Torwart sein. Ich glaube, am Anfang Jens Lehmann. Timo Hildebrand habe ich auch gefeiert.
Jens Lehmann hat mal bei einer EM hinter die Bande gepinkelt.
Ja. Baller Move.
ja, EM, dieses Jahr in Deutschland. Warst du beim Spiel? Gehst du zum Spiel?
Ich war bei keinem Spiel. Ich habe die Spiele aber verfolgt, wie wahrscheinlich die meisten am Fernsehen und bin bis jetzt auch recht begeistert von dem, wie es abgelaufen ist. Wir haben ja das erste Mal einen neuen Turniermodus, auch dass tatsächlich 16 von 24 Mannschaften weitergekommen sind. Das heißt, wir haben also jetzt 36 Spiele, aber nur 8 Mannschaften sind bisher ausgeschieden. Insofern sind alle eigentlich noch mit an Bord, also zumindest die Hauptfavoriten. Und ich glaube, da können wir uns auf viele spannende Achtelfinals freuen.
Stimmt, eigentlich ist fast wie eine zweite Vorrunde.
So ist es.
Irgendwie.
Ich fand's echt verrückt.
Ich fand's also, auch verrückt bisher.
Dass da auch ein Team mit 4 Punkten ausscheidet, ist schon bitter.
Ja, der Modus ist auch relativ nachteilhaft. Also weitergekommen sind in den Gruppen die Dritten der Gruppe C, D, E und F. Und A und B sind ausgeschieden. Das ist schon insofern auch ein Nachteil gewesen, dass die Gruppen A und B gar nicht wussten, wie letzten Endes in den anderen Gruppen gespielt wird, weil da standen die Ergebnisse schon fest. Die Mannschaften, die jetzt weitergekommen sind, wussten eben auch, bis wohin sie verlieren dürfen sozusagen oder wie viele Punkte sie brauchen. Also wenn man dran denkt, dass gestern noch 2 Gruppen gespielt haben und die dann wussten, dass sie durch Unentschieden eben eine gute Lage oder Ausgangslage haben, dann sieht man da so ein bisschen wieder, dass im Fußball dann doch das Geld die Welt regiert. Denn besser wäre es natürlich gewesen, wenn mehr Spiele parallel stattgefunden hätten, um dann diese leichte Wettbewerbsverzerrung zu umgehen. Haben wir nicht. Die Mannschaften haben profitiert. Und na gut, freuen wir uns auf jeden Achtelfinalteilnehmer.
Apropos Wettbewerbsverzerrung, kurzer Kaffeekränzchen-Talk. Ich habe das Belgien-Spiel nicht gesehen, weil mein Papa kommt aus Rumänien und dann gucke ich natürlich Rumänien. Und danach habe ich mit ihm telefoniert und er meinte, dass sein bester Kumpel in Köln das Belgien-Spiel geguckt hat und dass er meinte, dass die Belgier das Spiel geschmissen hätten. Ich habe es selber nicht gesehen. Ist da was Wahres dran?
Oh, also da würde ich mich niemals zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, das denke ich, denk ich nicht. Aber es ist natürlich so, dass auch eine Mannschaft wie Portugal, die schon wusste, dass sie eben für die nächste Runde als Erster qualifiziert ist, dann mit einer anderen Mannschaft spielt, als vielleicht eine Mannschaft, die ja noch ums Weiterkommen kämpft. Davon hat in irgendeiner Form sicher auch Georgien zum Beispiel profitiert. Aber das ist so in den Mannschaftssportarten. Also jeder ist da seines Glück geschmied. Man muss eben möglichst früh gucken, dass man möglichst viele Punkte hat und gar nicht in solche Konstellationen reinkommt, dass man vielleicht tatsächlich, wie ihr richtig gesagt habt, dann mit 4 Punkten ausscheidet. Das war ja in der Gruppe der Ukraine auch so, dass Mannschaften mit 4 Punkten ausgeschieden sind. Aber das passiert. Der Modus bringt das so mit sich. Aber wie gesagt, ich freue mich in erster Linie auf die Achtelfinals und die Mannschaften, die sich qualifiziert haben.
Es ist irgendwie eine crazy WM, aber auch spannend. Die ganzen Eigentore, auch ungewöhnlich. Was denkst du darüber?
Ja, das kann passieren. Also ich habe sowieso einfach die Ergebnisse mal verfolgt und wir hatten ganz viele knappe Ergebnisse. Das heißt, die einzige Mannschaft, die mehr als 3 Tore gemacht hat in einem Spiel, war tatsächlich Deutschland gegen Schottland. Ansonsten hat in 36 Spielen nicht eine Mannschaft mehr als 3 Tore gemacht. Also wir hatten viele knappe Spiele und ja, dann sind solche Aktionen, wie jetzt beispielsweise ein Eigentor, verschuldete Elfmeter, rote Karten, natürlich sehr, sehr bedeutsam. Gut, für Deutschland gut, wir sind durch die Gruppe relativ gut durchgekommen, aber es war auch nur eine Mannschaft mit Spanien, die tatsächlich alle 3 Spiele gewonnen hat. Und was ich eigentlich auch noch sehr interessant finde, dass keine einzige Mannschaft 0 Punkte geholt hat von den 24, die bis jetzt gespielt haben. Also jede Mannschaft hat tatsächlich auch mal geschafft, mindestens ein Unentschieden zu holen in 3 Spielen. Das zeigt auch, dass das ein relativ ausgeglichenes Teilnehmerfeld war.
Voll.
Nächste Frage von mir kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber du hast eben über die Belastung geredet, die ihr euch in den Sportwissenschaften anguckt. Bist du Team Julian Nagelsmann, der sagt, ich spiele weiter mit meiner Startelf im letzten Spiel, auch wenn es eigentlich gar nicht so wichtig ist? Oder bist du Team, ich wechsle durch und gebe allen eine Chance?
Also ich finde das eine gute Frage, in keinster Weise random. Bei so einem Turnier muss man immer schauen, wie die Belastung verteilt werden kann. Und es gibt ja auch die Konstellation, dass Spieler leicht verletzt sind oder gelbe Karten dann dazu führen, dass man ein bisschen wechseln muss. Mir fällt auf bei dem Turnier, dass jetzt relativ viel Zeit zwischen den einzelnen Spielen ist. Das heißt also, Deutschland spielt jetzt am Samstag gegen Dänemark und sollten sie weiterkommen, wir hoffen es alle, dann spielen sie erst eine Woche später wieder. Das ist fast ein relativ normaler Bundesliga-Modus mit einer Woche Pause dazwischen. Insofern würde ich sagen, dass ein Großteil der Spieler schon in der Lage ist, ähnliche Leistungen zu bringen. Zumal wir ja gar nicht wissen, wie viele Spiele uns noch bevorstehen, hoffentlich viele. Also tendenziell wäre ich an der Stelle zu sagen, die Mannschaft soll sich schon einspielen, es sei denn, es gibt eben Verletzungen oder gelbe Karten, dann muss man da, oder taktische Gesichtspunkte, die der Trainer haben könnte, dann muss man da sicher ein bisschen wechseln, aber das sollte schon ein relativ fester Stamm sein, meiner Ansicht nach.
Ich glaube auch für den Team-Spirit ist das ganz wichtig.
Klare Rollenverteilung
und so. Ja, Gordy Herbert und so.
Ja, wir beide kommen aus dem Basketball, musst du dazu wissen.
Ja, und wir lieben Basketball und wir lieben Gordy Herbert natürlich. Und der war ja da, der hat die besucht, ne? Also die haben die alle besucht oder viele von denen, nicht alle.
Ja, die Wagners waren da und er.
Ja, und ich glaube, ich habe irgendwo gehört, dass das mit den klaren Rollenverteilungen auch da nochmal sehr angesprochen wurde und dass sie das alle voll gefeiert haben, auch wie die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft aufgetreten ist letztes Jahr. Ach, ich finde es immer noch so geil.
Würdest du sagen, dass irgendwelche taktischen Besonderheiten oder so bei dieser EM neu aufgekommen sind?
Ja, also mir ist schon was aufgefallen und zwar, dass die Abwehrspieler sehr, sehr spielstark sind. Also in der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, dass häufig der Ball gerade unter Druck rausgeschlagen wird und mittlerweile haben wir also sehr, sehr spielfähige Abwehrspieler und es gibt da so ein bisschen die Theorie, wo ist mittlerweile der geringste Raum und Zeit und Gegnerdruck? Das ist eben in der Abwehr. Das heißt, wenn ich da in irgendeiner Form kreativ sein kann über Abwehrspieler, um dann das Spiel in irgendeiner Form aufzubauen, dann ist das eine gute Möglichkeit und das ist mir beispielsweise bei den Schweizern gegen Deutschland auch aufgefallen, die den Ball nicht einfach rausgeschlagen haben, sondern durchaus versucht haben, da kreativ von hinten rauszuspielen und den Ballbesitz erstmal zu sichern. Das wäre eine Konstellation, die mir aufgefallen ist. Und an sich, dass die Mannschaften tatsächlich relativ defensiv stark spielen. Das heißt also, sehr schnell mit vielen Leuten hinter den Ball kommen, um dann eben wieder umzuschalten. Und das wissen wir eben auch aus den Sportspielen. Die Spiele werden häufig nicht im Positionsangriff oder in der Positionsabwehr entschieden, sondern eben in der Transition-Phase, würde man sagen. Also gerade im Überschlag, wenn der Ball schnell gewonnen wird und dann schnelle Konter zu setzen. Und das ist mir bei vielen Mannschaften aufgefallen. Das ist sehr gut ausgeprägt und das macht auch Freude, so ein Spiel dann auch zu sehen.
Ich wollte auf Rumänien hinaus. Die haben das nämlich richtig gut gemacht, hat auch Thomas Hitzlsperger gesagt.
Das stimmt. Für mich Rumänien mit Georgien eine der positiven Überraschungen. Das muss man ganz klar sagen. In einer auch gar nicht so einfachen Gruppe Erster zu werden, das ist aller Ehren wert. Jetzt haben sie natürlich mit den Niederlanden keinen so ganz leichten Gegner im Achtelfinale. Da haben sie schon ordentliche Herausforderungen vor sich. Denn mein Tipp ist so ein bisschen, dass die Niederländer auch lange im Turnier bleiben werden. Das muss ich sozusagen zum Nachteil der Rumänen sagen. Ich sehe die Niederlande da schon favorisiert. Und die hat man bis jetzt relativ wenig so als möglichen Favoriten gehört. Aber auch der Turnierbaum gibt meiner Ansicht nach den Niederlanden da ganz gute Chancen, auch recht weit zu kommen.
Ich habe in irgendeinem Tippspiel, ich bin leider in drei Tippgruppen, ist ein bisschen stressig. aber in einer habe ich Niederlande als Europameister getippt.
Ah, krass. Ich hatte Frankreich, war aber auch nicht, bin auch nicht überzeugt.
Aber die Gruppe hat eh relativ schwierige Gegner bekommen, oder? Also Rumänien hat Niederlande bekommen, dann...
Oh, die Slowakei hat, glaube ich, Spanien bekommen, oder?
Das ist... Spanien spielt gegen Georgien.
Ah, so rum, okay.
Und aber Frankreich hat Belgien. Ist das die gleiche Gruppe?
Frankreich hat Belgien, in der Tat. Ja.
Genau. Und dann dritter war... Ich wusste das gestern alles noch. Ja, weiß ich nicht, wer dritter war, aber die haben auch irgendjemanden krassen bekommen, dachte ich.
Naja, Slowakei, oder?
Und wen haben die bekommen?
Das weiß ich nicht. Vielleicht Italien, I don't know. Ich finde...
Die Slowakei spielt gegen England.
Die Slowakei spielt gegen England. Das ist und hat Twitter auch. Ja.
Aber England enttäuscht bisher, finde ich.
Ja, sorry. Aber alle Großen irgendwie, außer Spanien, alle Großen, also Spanien und Deutschland, finde ich, alle Großen sind nicht so, wie ich es damit gerechnet habe.
Ja, wobei, da muss ich sagen, Fußball ist natürlich ein bisschen immer Ergebnissport. Mhm. Und wer die Gruppe als Erster abschließt, wie England, der hat spielerisch sicher an der einen oder anderen Stelle enttäuscht. Aber mehr als Erster werden kann man nicht. Insofern, die K.O.-Runde ist jetzt aus meiner Sicht der Gradmesser. Und sagen wir mal so, England hätte mit der Slowakei auch einen schwierigeren Gegner erwischen können. Das muss man so klar sagen. Ich glaube immer noch, dass England da auch der Favorit ist. Und ja, möglicherweise uns doch im Turnier noch ein bisschen erhalten bleibt, trotz aller Kritik, auch am Trainer und an der Spielweise.
Ist so. Rudi Völler, damals mit Waldemar Hartmann und Delling, der hätte jetzt auch irgendwie gesagt, ja, und ihr sagt immer, wir müssen mal dominieren und müssen Island mit 5-0 aus der Bude kicken und so. Das ist einmal noch eins meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos im Fußball.
Vielleicht darf ich noch was zu der Begeisterung auch sagen. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, dass es bei Turnieren in Deutschland gelingt, dass quasi jedes Stadion ausverkauft ist. Und da spielt die Spielpaarung gar nicht so eine große Rolle. Von den 10 Stadien, in denen gespielt wird, sind 5 Stadien, in denen normalerweise ein Zweitligist spielt. Ja. Ja, und die sind ausverkauft in jedem einzelnen Spiel, egal wer da gegen wen spielt. Die Public Viewing Areas voll bis oben hin. Also die Begeisterung, die es immer wieder in Deutschland durch solche Großevents gibt, also das ist schon aller Ehren wert und im Normalfall ja auch immer sehr positive und weltoffene Begeisterung, wer auch immer da spielt. Und das ist eben was, wo ja man schon bis zum gewissen Grad stolz drauf sein kann, so ein Turnier so auszurichten, auch mit diesen Zuschauerzahlen. Ich glaube, das wird auch wieder eins der Turniere werden, wo ja wieder neue Rekorde an Zuschauerzahlen. Jedes einzelne Spiel ist ausverkauft und schon seit langer, langer Zeit.
Der Vibe, finde ich auch, ist auf jeden Fall besser als bei der WM in Katar.
Okay. Ja. Surprise?
Nein, natürlich nicht. Aber kann ja mal sagen.
Und bist du auch in einem Tippspiel drin?
Ja. Ich bin in keinem Tippspiel.
Was? Damit
hätte ich versuche mich da genau absichtlich zurückzuhalten. Ich habe natürlich meine eigenen Tipps im Kopf oder tausche das mal aus. ja, wäre vielleicht sinnvoll gewesen, hätte ich auch ein schönes Trikot, Fantrikot gehabt. Aber ja, ich kann dem Fußball auch so gerne und gut folgen.
Ja, wir haben ein Tippspiel im Podcast laufen, aber ja, auch mit Leuten von außerhalb. Also man konnte quasi teilnehmen bis zu einem gewissen Datum und es läuft nicht gut für mich. Es lief so gut am Anfang. Aber da ist eine Spielerin, die ganze Zeit 1-0 tippt. Und das ist statistisch gesehen anscheinend einfach schlau.
Ja, gerade wenn verhältnismäßig wenig Tore oder ungewöhnliche Ergebnisse da sind, dann sind solche 0-0, 1, die wir jetzt auch hinten raus ein bisschen hatten, 1-1, 1-0, ist schon eigentlich besser. Schon relativ clevere Tipps. Ich vermute auch, dass in den K.O.-Spielen nicht ganz so viele Tore fallen. Die werden ja auch sehr umkämpft sein. Die Mannschaften sind da auch immer ein bisschen vorsichtiger. Denn Fußball ist ja so ein Low-Scoring-Sport, wo eben ein Tor schon eine ganze Menge anrichtet, beziehungsweise die Siegwahrscheinlichkeit in so einem erheblichen Maße verändert, dass da beide Mannschaften häufig am Anfang ein bisschen verhaltener spielen. Denn da gibt es nur noch ein Spiel, ich muss es gewinnen. Aber ich glaube, wir können uns alle darauf freuen. Wir werden bei denen, wir haben 15 K.O.-Spiele jetzt vor uns. Da werden wir das eine oder andere Elfmeterschießen auch sehen oder dramatische Szenen. Also unabhängig der Spielfahrung, glaube ich, werden wir da alle ja, genug Spaß an den Spielen haben.
Ja, ich denke auch. Mir ist noch eine gute Frage eingefallen, über die wir gestern auch geredet hatten. Wie überrascht warst du von Spaniens neuer Taktik quasi? Also nicht mehr so viel Tiki-Taka, eher über außen. War das absehbar? Ich kannte diesen 16-jährigen Spieler zum Beispiel vorher gar nicht, aber ich war jetzt auch nicht so in der Clubfußballmaterie aktuell.
Ja, nein, überrascht hat mich das nicht. Häufig ist es ja so, die Nationalmannschaften speisen sich aus ja, Gruppen von Spielern, die dann auch in den Ländern erfolgreich sind. Real Madrid war nicht ganz unerfolgreich dieses Jahr, wie wir wissen. Auch andere spanische Mannschaften, die weit gekommen sind. Also der spanische Fußball ist weiterhin mit einer der dominanten meiner Ansicht nach und ja, dass die nicht nur eine Spielweise mit Tiki-Taka beherrschen, sondern eben dann auch vielleicht mal über außen kommen oder vielleicht ihr Spiel sogar umstellen können, je nach Gegner, das hat mich nicht überrascht.
Fair. Jasper?
Ja.
Hat es dich überrascht?
Ich habe, also was heißt, ich habe das einfach nur in den Medien so aufgenommen, als wäre es so überraschend gewesen.
Es war auf jeden Fall ein Thema.
Ich habe halt kein Spanien-Spiel geguckt, ich gebe es zu.
Was? Krass. Ich habe, glaube ich, auch nur eins geguckt.
Aber da, kann ich glaube, die haben, ganze Zeit. Ich glaube, die haben oft um 18 Uhr gespielt und da musste ich leider immer von der Arbeit zurückfahren.
Ja, das ist.
Von meinem Sonderjob.
Ja, ich habe Spanien alle Spiele geguckt. Ja? Spanien ist sicher eine der Mannschaften, da sage ich nichts Neues, die wir nicht unterschätzen sollten, auch wenn es um den Europameisterschaftstitel geht. Häufig ist es ja so, die Fans finden Spiele gut, wo viele Tore gefallen sind. Wie beispielsweise das Spiel Niederlande-Österreich 2-3. Das ist natürlich interessant, weil viele Tore fallen. Aber Spanien beim 1-0-Sieg gegen Italien, gerade diejenigen, die sich dann auch mit Defensivarbeit, mit ja, Taktik gerne auseinandersetzen, die hatten da auch ihre reine Freude und da hat Spanien eine gute Figur abgegeben. Ich vermute auch, dass wir die noch eine ganze Ecke sehen werden, zumal die auch, also Georgien, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist sicher die Überraschungsmannschaft des bisherigen Turniers, dass sie weiterkommen, aber das ist der nächste Gegner von Spanien und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Spanier auch die Runde gut überstehen können.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann übrigens eventuell auf den, oder nicht übrigens, sondern sie werden auf den Gegner dann oder den Gewinner Deutschland-Dänemark treffen. Ja. Insofern werden wir die Spanier eventuell auch als unseren Gegner.
Die Chancen stehen gut, dass wir im, was ist das dann, Viertelfinale?
Im Viertelfinale.
Ja.
Genau, und dann haben wir da schon ordentlichen Brocken vor uns. Das Spiel würde ja dann auch in Stuttgart sein. Genau. Und ja, sind wir mal drauf gespannt. Aber gut, erstmal müssen wir die Dänen aus dem Weg räumen. Da bin ich aber optimistisch. Und ja, dann könnte tatsächlich Spanien auf uns warten und dann haben wir schon eine Herausforderung vor uns.
Ich habe jetzt noch vielleicht so eine Frage zu der Schweiz und Österreich.
Ja.
Werden die noch was reißen, glaubst du?
Ja, das ist gut, dass wir die Österreicher mal ansprechen. Die spielen ihr nächstes Spiel gegen die Türkei. Die, ja, ein interessantes Spiel aus meiner Sicht. Deswegen die Österreicher, die mit Ralf Rangnick also sehr strukturiert, sehr taktisch spielen und auch gute Einzelspieler. Und die türkische Mannschaft, die also viel mit Herz spielt. Man hat das bisschen in den letzten Spielen auch gesehen. Viel Emotionen in den Spielen, wo die Türkei dabei ist. Also ich glaube, also das ist so mit eins der Achtelfinals, auf die ich mich am meisten freue. Und da traue ich den Österreichern durchaus zu, die Runde auch nochmal zu überstehen. Auch wenn die türkische Mannschaft auch mit ihrem Shootingstar von Real Madrid, Güler, da sicher ein dicker Brocken ist. Aber das ist so für mich so eine Art fast 50-50-Spiel. Und die Österreicher sind auch sehr gut aus einer starken Gruppe rausgekommen. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen Rückenwind. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass wir die noch das eine oder andere Spiel im Turnier sehen. Und die Schweizer, klar, mit dem Rückenwind des 1-0, was sie erzielt hatten gegen Deutschland, haben dann auch gut verteidigt. Da muss man jetzt schauen, wie gut sie das in die nächste Runde transportieren können, denn die haben mit Italien einen Gegner, der immer unangenehm ist. Aber ich vermute mal, mindestens einer von den beiden, Schweiz oder Österreich, den werden wir auch im Viertelfinale sehen. Und das ist eigentlich schon für beide ein großer Erfolg, muss man sagen.
Voll. Letzte Frage, wer wird Europameister?
Ich hoffe Deutschland und mein Expertentipp wäre Niederlande.
Oh, das ist richtig spannend. Warum Niederlande?
Ich glaube, dass das eine unterschätzte Mannschaft ist. Ich glaube, dass das eine Mannschaft mit viel Potenzial ist.
Ja.
Und der Turnierbaum, den auch die Möglichkeit gibt, da weit zu kommen. Also nächstes Spiel der Niederlande ist ja Rumänien. Und dann würden sie tatsächlich auf den Sieger aus Österreich-Türkei treffen. Ach, also durchaus Aufgaben, ja, von denen ich glaube, dass es für die Niederlande möglich ist, da zu gewinnen. Und dann, wenn es Richtung Finale oder Halbfinals geht, dann ist eh immer alles möglich. Also, aber ich hoffe natürlich, dass Deutschland weit kommt. Aber die, ja, der Teil des Turnierbaums, in dem Deutschland drin ist, der ist durchaus mit Herausforderungen verbunden. Wenn wir an Spanien denken, wenn wir an Portugal, an Frankreich denken, die da alle mit dabei sind, erstmal aus dem Weg geräumt werden müssen. Also kein einfacher Weg für Deutschland, aber ich denke, wir drücken alle die Daumen.
Ja, schauen wir mal, ob die Niederlande sich da so durchwuselt.
Ich hatte eigentlich auch noch eine letzte Frage.
Du hattest auch noch eine letzte Frage. Dann war meine Frage die vorletzte Frage.
Meine letzte Frage wäre, was war dein Top-Tor bisher?
Da muss ich tatsächlich ein Tor von Deutschland nehmen. Das Tor von Musiala im Spiel gegen Schottland. War das 1-0?
Ich glaube, es 2-0. Oder war es 1-0? Kann es 1-0 gewesen sein? Ja. Ich dachte, Wirt war. Keine Ahnung. Aber ja,
ich habe das Spiel nicht geguckt.
Ach Gott, was war jetzt aber?
Aber
ist ein gutes Tor.
Ich denke, wir können uns freuen auf viele interessante Spiele und dann eben auch noch ein paar tolle Tore jetzt gerade in den K.O.-Spielen. Mal gucken, vielleicht sehen wir noch imposantere als das Tor. Aber mir sind keine so besonders im Gedächtnis geblieben, dass ich sagen würde, das war das eine Tor.
Shaqiri war krass.
Ja.
Shaqiri, also das war einfach so mit Ansage irgendwie.
Das stimmt, das stimmt. Mal gucken.
Ja, schauen wir mal.
Ja, aber das, also, wenn ich mich richtig erinnere, war das von Musiala ja schon ein bisschen geil rausgespielt, oder?
Genau, das definitiv. War also gar nicht unbedingt der Schuss, der war vielleicht dann tatsächlich von Shaqiri der deutlich imposantere. Aber oft geht es ja auch um die Entstehung eines Tors. Ist da eher so der Zufall Vater des Tors oder ja, ist das auch gut rausgespielt? Das war aus meiner Sicht bei dem Tor der Fall und deswegen ist mir das vor meinem geistigen Auge geblieben.
Das stimmt, das legt dann auch mehr Wert auf die Teamleistung, das ist irgendwie cooler auf jeden Fall.
Als wenn du einfach mal aus dem Ball springst.
Einfach so, geisteskrank in den Winkel. Einfach so ein Sonntagsschuss gepaart mit Erfahrung und individueller Klasse ist halt, ja gut, das kann er halt vielleicht auch einfach.
Ah, ich habe noch eine Frage eigentlich.
Okay, jetzt aber allerletzte Frage.
Und zwar, gibt es irgendeine Erklärung dafür, dass so wenig Standardtore fallen?
Ist das so, dass bis jetzt wenig Standardtore gefallen sind?
Also du meinst jetzt wegen den Eigentoren? Achso, du meinst bei Standards Tore.
Bei Standards, sorry. Also ja. So, ich glaube so vor 2 Tagen oder so habe ich ein Spiel geguckt und da hieß es, dass eben eigentlich noch fast keine Tore nach Freistößen oder Ecken entstanden sind.
Gut, kann natürlich auch immer ein bisschen Glück und Pech in einzelnen Spielen sein, aber vermutlich wird es auch so sein, dass die Abwehrreihen, es gibt ja jetzt, Deutschland hat auch einen Standardsituationen-Trainer und diese Standardsituationen-Trainer vermute ich mal, dass die nicht nur Angriffsaspekte sich angucken, sondern auch eben die Verteidigung von Standardsituationen und auch da könnte ich mir vorstellen, dass da viele Mannschaften einen Schritt nach vorne gemacht haben, auch gerade in der Abwehr von Standardsituationen. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt, aber wie gesagt, lass uns den Turnierverlauf gucken. Ich vermute, dass wir noch das eine oder andere Standardsituationen-Tor auch sehen.
Ich auch. Zählt man Elfmeter nicht auch als Standard? Ich als Laie frage jetzt einfach mal so, weil dann hätten wir ja schon ein paar wenigstens gehabt.
Vielleicht ist es eher so ein direkter Standard als ein indirekter Standard oder sowas.
Das kann sein, ja, weiß ich nicht.
Und das ist von der Abwehr auch nur in der Entstehung letzten Endes zu vermeiden. Wenn der Elfmeter einmal gepfiffen ist, dann ist es eben schwierig, dann kann uns nur noch der Torwart oder ein Fehlschuss helfen, am Tor vorbei in irgendeiner Form. Wir sind gespannt.
Absolut. Wir gucken, wie sich's weiterentwickelt. Und im Zweifelsfall ist Ronaldo immer noch für einen Freistoßtreffer gut. Dann haben wir unser Standardstor. Cool, das war ein Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und
vielen
für
Dank,
die
dass
Einblicke.
Ich hier sein durfte, hat mir viel Spaß gemacht.
Nice.
Das freut uns sehr. Uns auch.
Also haben wir noch, mir. Ja, mir auch. Simon? Zeigt einen Daumen hoch. Perfekt. Haben wir noch irgendwas zu pluggen, Jasper? Irgendwas für die Zukunft vom Podcast? Wissen die Leute über alles Bescheid?
Ich denke schon.
Super. Hey, dann würde ich sagen, Outro. Let's go.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.